junge Frau, die plötzlich verschwindet. Ein kleines Dorf, in dem man nicht die Wahrheit sagt. Und Schlagzeilen, die für Unruhe sorgen. Wo ist Mareike? Heute bei Spurlos. Guten Tag, liebe Silvi.
Guten Tag, liebe Julia.
Ist immer lustig, ne? Finde ich immer wieder komisch, wenn man sich nochmal begrüßt, obwohl wir uns ja natürlich schon draußen, wir laufen ja nicht wortlos aneinander vorbei.
Man kann sich nicht oft genug begrüßen.
Das hast du schön gesagt. Hier sitzen wir und sagen uns nochmal guten Tag.
Julia, wollen wir direkt anfangen?
Ja, mit was willst du anfangen? Mit der Eingangsfrage.
Mit der Eingangsfrage,
ja.
Julia.
Mhm.
Und zwar, unsere heutige Geschichte spielt in Niederbayern, im Landkreis Cham oder Cham, ich weiß
Cham.
Nicht, wie man...
Cham.
Und wie man merkt, ist das eine Gegend, die dir sehr gut vertraut ist.
Genau. Ich bin in Cham aufgewachsen. Übrigens, Niederbayern stimmt nicht ganz, es ist eigentlich schon Oberpfalz.
Oh.
Cham ist das Tor zum Bayerischen Wald.
Ach, verrückt.
Und da komme ich her, aus dem Wald. Ja, genau. Also ich bin ja in Köln geboren, aber in Cham aufgewachsen. Weißt du? Also ich würde immer sagen, Köln ist das Zuhause, aber Cham ist eindeutig die Heimat.
Und Julia, wo genau liegt dieses Cham?
Das liegt an der tschechischen Grenze, also ist, wie sagt man da, Grenzbezirk, vielleicht so eine Viertelstunde von Tschechien entfernt. Und früher bist du von dort... hast du 60 Kilometer gebraucht, um zur ersten Autobahn zu kommen. Also ab Amberg ist man einfach eine Stunde lang nur durch den Wald gefahren.
Ja. Wahnsinn,
wie du
Wahnsinn, ja.
Ja, schon eine besondere Gegend, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, auch da komme ich schon ein bisschen in Schwärmen, aber das ist der größte zusammenhängende Wald Mitteleuropas.
Also der Bayerische Wald.
Der Bayerische Wald plus der Böhmerwald, der dann ja in Tschechien etc. ist. Also das ist schon auch eine beeindruckende Landschaft und aber auch wunderschön. Also es gibt auch so eine hügelige Landschaft. Das ist jetzt nicht so wie in den Alpen, weißt du, diese großen brachialen Berge, sondern es ist so ein bisschen hügeliger zum Teil, dann wieder Wald. Das ist ein bisschen wie das Auenland, finde ich.
Bei den Hobbits.
Ich liebe meine Heimat.
Und sag mal, Julia, das klingt ja so, als sei da wirklich der Hund begraben, sag ich mal, als Großstädterin.
Das ist eine Frechheit.
Wie war denn deine Kindheit dort? Also wie bist du da aufgewachsen?
Ja, also als Kind fand ich alles nur positiv, auf jeden Fall, weil der Hund begraben hat für uns ja bedeutet, wir haben wirklich auf den Feldern gespielt. Ab Mai war ich barfuß bis September. Wir waren viel auf Bauernhöfen, sind da durchs Heu gehüpft, habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe die ganze Kindheit auf dem Fahrrad verbracht. Wir sind dort in den Fluss baden gegangen. Das war genauso, wie man sich das vorstellt, obwohl es auch eine kleine Kleinstadt war. Also es hatte so beides, wirkliches Landleben, aber eben auch so die Infrastruktur einer kleinen, aufstrebenden Stadt. Sehr, sehr behütet. Ein wohliges Gefühl, da groß zu werden.
Wenn man älter wird, so ein junges Mädchen, ich stelle mir vor, als Jugendliche, du willst abends ausgehen. Wie ist das?
Du
hast ja nicht 10 Diskos zur Auswahl wie in der Stadt,
das stimmt.
Oder Bars.
Es gab nur das Moonlight und da war ich. Schöne Grüße an Gucki, meine immer noch älteste Freundin, also nicht alt im Sinne von, dass sie alt ist, sondern meine älteste Freundschaft. Gucki und ich sind jeden Mittwochabend ins Moonlight gegangen und dachten, wir sind die coolsten
und
der Welt.
Und dieses Moonlight, das war die Disco in Cham.
Ja, das war die Disco in Cham. Später gab es noch eine andere, aber das Moonlight war die Disco in Cham. Ansonsten ist man eben 60, 70 Kilometer durch den Wald in die nächste coole Disco gefahren. Aber zu deiner Frage, ich finde, das war zweigeteilt. Also ich sehe es heute positiver, als ich es damals gesehen habe. Denn damals wurde dir als junger Mensch dann durchaus bewusst, dass du dann natürlich sehr begrenzt bist und in einer Blase lebst. Und man hat immer so gedacht, oh, die ganze Welt da draußen vibriert, nur wir sitzen hier in der Kleinstadt. Weißt du, was ich meine?
Ich kann es mir, glaube ich, vorstellen.
Ja, also das war so ein bisschen das Gefühl von abgekoppelt sein. Und woanders ist es bestimmt immer toller und die Wiese ist grüner. Aber wenn ich heute drauf gucke und mir auch die Teenies oder meine Kinder so in der Großstadt angucke, diese Fülle an Möglichkeiten, diese 100 Clubs, die die dann haben, das finde ich zum Teil auch überfordernd. Bei uns war es wenigstens so, wenn wir dann mittwochs ins Moonlight gegangen sind, die Cookie und ich, mit den coolen Jeansjacken und den riesen Kreolen, es waren die 80er, dann wusstest du auch schon, ah, da wird wieder dein Schwarm sein und da wird der wieder sein und die wird wieder das. Ach, die sind nicht mehr zusammen. Und du kanntest alle Leute, also wir hatten alle einen riesen Freundeskreis, weil das waren halt alle Jugendlichen, die in Kam und Umgebung waren. Und eigentlich, rückblickend, war das ziemlich aufregend für uns.
Dieser Ort, in den wir heute springen und um den es auch geht, Waldmünchen, den kennst du ja auch.
Ja klar, wie gesagt, ich hatte auch Freunde aus Waldmünchen. Waldmünchen ist ein wunderschöner, kleiner Ort. Es gab dort den Perlsee, da sind wir zum Schwimmen auch oft hingefahren. Es gab da so Ritterspiele, da haben viele auch im Sommer mitgemacht und natürlich ist auch Teil meiner Heimat.
Wahrscheinlich ein kleiner Hauptplatz wie in diesen bayerischen Orten, ne? Mit so einer kleinen Kirche, stelle ich mir vor.
Mit so einer Kirche, die bei uns ja immer so ein bisschen barock-kitschig daherkommen und natürlich ist Teil meiner Heimat. Dieses Waldmünchen ist heute ja Schauplatz unserer Geschichte.
Mhm, genau. Waldmünchen, das haben wir gerade gehört, ist eine kleine verträumte Stadt. Einer dieser Orte, in denen man sein Auto nicht abschließen muss, weil nie etwas passiert. Einer dieser Orte, von denen die meisten noch nie gehört haben. Aber im Jahr 2003 wird dieser Ort zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Und plötzlich schaut ein ganzes Land nach Waldmünchen. Und ganz Deutschland fragt sich, wo ist Mareike?
Die Männer in der Wohnung arbeiten ruhig und konzentriert. Einige sortieren Fotos, andere gehen mit suchendem Blick durch die Räume. Sie schauen unter Tische und Stühle, aufmerksam und bedächtig. Ohne zu wissen, was sie genau suchen, sehen sie in allen Schränken nach, vorsichtig und sehr genau. Diese Wohnung liegt in einer beschaulichen Kleinstadt in Bayern. Sie befindet sich im Erdgeschoss eines kleinen Mietshauses. Zwei Fenster gehen zur Straße hinaus. Die Wohnung ist nicht sonderlich groß. Die Räume sind liebevoll eingerichtet. Vor allem das Wohnzimmer sieht sehr gemütlich aus. Es gibt hübsche Lampen, einige Kerzen, Plüschtiere und Zierkissen. Ein paar Lichterketten an den Wänden und ein großes Sofa. Es ist ganz offensichtlich die Wohnung einer jungen Frau. Es liegen Sachen herum, so als wäre diese Frau erst vor wenigen Minuten schnell weggegangen. Und so, als hätte sie vorgehabt, gleich wiederzukommen. Wäsche hängt zum Trocknen auf dem Ständer. Ein paar benutzte Teller liegen noch im Spülbecken in der Küche. Eine Haarbürste auf dem Waschbeckenrand. Die Zahnpastatube daneben. Eindrücke eines ganz normalen Alltags. An den Wänden in der Wohnung hängen hunderte kleiner Fotos. Sie sind mit kleinen Nadeln oder mit Klebestreifen an der Tapete befestigt. Fotos im Flur, Fotos im Esszimmer, Fotos in der Küche. Überall kleben lustige Schnappschüsse. Die meisten dieser Bilder wurden in dieser Wohnung aufgenommen. Auf vielen ist eine junge Frau zu sehen. Sie ist blond, sympathisch, etwa Anfang 20. Es ist Mareike. Oft hat sie ihre Katze im Arm. Und das hier ist Mareikes Wohnung. Aber Mareike hat diese Wohnung nicht erst vor einigen Minuten verlassen. Mareike ist seit vielen Wochen nicht mehr hier gewesen. Und der beschauliche kleine Ort ist nicht mehr beschaulich. Denn auf den Straßen sind viele fremde Menschen unterwegs. Es sind Kamerateams, Fotografen und Reporter. Sie versuchen, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Täglich veröffentlichen sie in den großen Zeitungen und Fernsehsendern Deutschlands grauenhafte Neuigkeiten aus diesem Ort. Dem Ort, in dem Mareike ihr ganzes Leben verbracht hat. Der Name Mareike wird zur Schlagzeile in allen Zeitungen. Überall ist dieser Name zu sehen. Nur Mareike selbst bleibt verschwunden.
Das Verschwinden von Mareike stellt die Kriminalpolizei vor ein großes Rätsel. Es gibt keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Aber auch keine Hinweise darauf, dass die junge Frau aus freien Stücken verschwunden ist. Es gibt keinen Tatort, keine Spuren und viele widersprüchliche Aussagen. Kriminaloberrat Stefan Halder von der Kripo Regensburg ist 2003 als Ermittlungsgruppenleiter mit den Untersuchungen rund um das Verschwinden von Mareike im Einsatz. Und er hat sich bereit erklärt, uns diesen Fall noch einmal zu schildern.
Die Diskussionen waren immer außerhalb der Wohnung, innerhalb der Wohnung. Freiwilliges Verschwinden, unfreiwilliges Verschwinden. Kapitaldelikt, kein Kapitaldelikt. Und es gibt für alle Bereiche Argumente.
Ja, wir sprechen heute über einen Fall, in dem nicht sicher ist. Ne? Und in dem die Ermittler immer wieder mit großen Problemen zu kämpfen haben. Die 20-jährige Mareike ist verschwunden. Was verheimlichen die Freunde? Welches Geheimnis versuchen sie zu verbergen? Kriminaloberrat Stefan Halder ist im Jahr 2003 Leiter der Arbeitsgruppe Mareike. Er erzählt uns heute genau von diesem Einsatz und der beginnt im Herbst 2003.
Am Freitag, den 17. Oktober 2003, klingelt in der Kriminalpolizeiinspektion in Regensburg das Telefon. Die Polizeistation Waldmünchen ist am Apparat. Ein junges Mädchen wird vermisst. Es handelt sich um die 20-jährige Mareike. Für Kriminaloberrat Stefan Halder beginnt mit diesem Anruf eine spektakuläre Suche.
Beim vermissten Fall Mareike sind wir über die Grenzpolizeistation Waldmünchen darüber informiert worden, dass eine 20-Jährige seit mehreren Tagen verschwunden ist. Konkret war es so, dass zunächst einmal der Lebensgefährte der Mutter und die Mutter von der Mareike am 14.10. bei der Grenzpolizeistation Waldmünchen Vermisstenanzeige erstattet haben. Die Mareike ist nicht zur Arbeit gekommen und sie hat sich dann auch bei der Mutter nicht mehr gemeldet.
Gut, was ist jetzt an dem Punkt? Eine 20-Jährige kommt nicht zur Arbeit und meldet sich nicht.
Genau, eigentlich kein Grund, die Kriminalpolizei einzuschalten.
Genau.
Denn in Deutschland gilt das Recht auf freien Aufenthalt. Jeder kann gehen, wohin er will.
Also und kann machen, was er will erstmal.
Kann absolut machen, was er will.
Ja.
Und muss sich weder bei seiner Familie noch bei seinen Freunden abmelden.
Ist ja auch grundsätzlich gut. So ist es. Aber hier liegt der Fall etwas anders.
Der Fall ist zunächst einmal der 20-Jährige. Wenn verschwindet, ist nicht sofort die Kriminalpolizei Regensburg zuständig. Nichtsdestotrotz haben die Kolleginnen und Kollegen von der Station in Waldmünchen erste Suchmaßnahmen und Abklärungen durchgeführt. Also brisant hat den Fall dann die Information der Nachbarin gemacht, die in der Nacht vom Verschwinden der Mareike Hilferufe und Schlaggeräusche gehört hat. Und das war also für uns das Indiz dafür, ein freiwilliges Verschwinden ist wohl eher unwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen ermitteln und deswegen hat die Kriminalpolizei Regensburg auch die Ermittlungen übernommen.
Julia, was wissen wir zu diesem Zeitpunkt?
Also, wir wissen, dass die 20-jährige Mareike aus Waldmünchen verschwunden ist. Am 13. Oktober 2003, das ist ein Montag, erscheint sie nicht zur Arbeit. Sie ist in einer Textilfabrik angestellt. Und am 14. Oktober, also am Dienstag, meldet Mareikes Mutter die junge Frau bei der Polizei in Waldmünchen als vermisst. Und die Polizei in Waldmünchen findet sehr schnell heraus, dass eine Nachbarin in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober, also am Wochenende,
Von Sonntag auf Montag,
Hilferufe gehört haben will. Und es war wohl gegen 1 Uhr morgens.
Ob diese Hilferufe allerdings aus Mareikes Wohnung kamen oder von der Straße oder aus der Garage, das weiß man nicht genau. Die Polizei hat das natürlich genau nachgestellt mit dem Ergebnis, die Rufe können sowohl aus der Wohnung als auch aus der Nähe der Wohnung gekommen sein.
Ja.
Was ich mich allerdings frage, Julia, wenn ich nachts Hilferufe höre.
Ja, ich weiß, was du fragst. Sag mal.
Warum willst du nicht sofort die 110?
Ja, das frage ich mich auch und das mahne ich auch an. Ich glaube, es gibt halt bei vielen Menschen leider diese natürliche Hemmschwelle, ja, ich kann doch jetzt nicht die Polizei rufen. Aber, also ich weiß nicht, wie du
Weil man wahrscheinlich keinen Aufwand oder keinen Fehler machen möchte, dieses
Fehlalarm
auslösen.
Ja,
oder
voll.
So.
Also Polizei rufen oder Krankenwagen rufen ist, glaube ich, immer mit so einer Hemmschwelle verbunden. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich habe schon als Kind gelernt, du darfst alles Mögliche schreien. Aber wenn du Hilfe schreist, dann muss es auch wirklich etwas sozusagen Schlimmes sein, ein Notfall. Und ich finde, wenn man Hilfeschrei hört, bitte ruft dann auch die Polizei im Zweifel. Denn was soll denn jemand, der in Not ist, mehr tun als Hilfe schreien.
Hm, besser einmal zu viel als einmal zu wenig angerufen.
Absolut. Und eben genau wegen dieser Hilferufe, die da nachts wahrgenommen wurden, wird am Freitag, den 17. Oktober 2003, die Kriminalpolizei Regensburg hinzugezogen.
Also ab diesem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen, dass ein freiwilliges Verschwinden wohl eher unwahrscheinlich ist.
Schon am 17. Oktober, an dem Freitag nach Mareikes Verschwinden, geht die Polizei also von einem Verbrechen aus. Oder genauer gesagt, sie schließt ein Verbrechen nicht aus. Die Kriminalpolizei Regensburg ist für den gesamten Landkreis Cham zuständig. Und in diesem Landkreis, wir haben das vorhin schon erwähnt, liegt der Ort Waldmünchen. Stefan Halder übernimmt die Leitung der Ermittlungen. Und die beginnt erstmal ganz klassisch mit einer Ortsbegehung in Waldmünchen.
Wenn wir also solche Ermittlungen in Vermisstenfällen übernehmen, fahren wir natürlich erst einmal an den Tatort, an den vermissten Ort, an dem die Vermisste zuletzt lebend gesehen wurde bzw. sich zuletzt aufgehalten hat.
Das Team um Stefan Halder fährt also an diesem Freitag, den 17. Oktober, nach Waldmünchen. Und dort werden schon direkt Familienmitglieder und Freunde von Mareike befragt.
Und bei dieser Befragung lernen die Ermittler die Gesuchte kennen. Über Dritte machen sie sich ein Bild von der verschwundenen Mareike. Mhm. Ihre Freunde und ihre Familie beschreiben den Ermittlern, wer Mareike ist und wie sie gelebt hat.
Ja, und diese Mareike wird Stefan Halder und seine Kollegen noch viele Wochen begleiten. Und dieses Bild, diese junge Frau, die die Ermittler da über die Beschreibung ihrer Familie und ihrer Freunde kennenlernen, scheint erstmal eine ganz normale, sehr sympathische 20-Jährige zu sein.
Ja, die Mareike war ein 20-jähriges Mädchen, damals in Waldmünchen. Sie war hübsch, war beliebt und sie war lebensfroh. Sie hat sich mit allen Menschen gut verstanden, ist gern weggegangen und sie war jemand, die niemandem irgendwas zuleide getan hat. Sie war wie eine normale 20-Jährige. Sie hat ihre Katze gehabt, sie hat ihre Fische gehabt. Das war einfach ihr Leben. Ihre Cousine hat im selben Haus gewohnt. Sie hat zur Familie einen entsprechenden Kontakt gehabt und war einfach in der Clique entsprechend unterwegs und sie hat ihr Leben genossen. Sie war im gesellschaftlichen Leben in Waldmünchen sehr gut integriert. Sie war mit vielen Menschen unterwegs, mit vielen Freunden unterwegs. Sie war halt auf Partys unterwegs. Ja, sie hat sich, sag mal, aktiv am Dorfleben beteiligt.
Ja, er zeichnet das sehr anschaulich, finde ich. Wir lernen Mareike als eine junge Frau kennen, die einen engen und guten Kontakt zu ihrer Familie hat, die sehr viele Freunde hat, die gerne ausgeht. Klar, ist eine 20-Jährige. Ja. Mareike ist Textildesignerin und arbeitet in einer Textilfabrik in Waldmünchen. Und seit einem Jahr, das ist ja sehr aufregend als junger Mensch, lebt sie in ihrer eigenen Wohnung.
Ja, und Julia, du hast ja ein Foto von ihr.
Ja, ich habe auch als erstes gedacht, was für eine hübsche junge Frau. Blonde Locken und sehr fröhliche Ausstrahlung.
Ein tolles Lachen. Ne?
Ein tolles Lachen, wirkt unglaublich sympathisch.
Die Ermittler rekonstruieren die Ereignisse der Stunden vor Mareikes Verschwinden. Und folgendes Bild ergibt sich nach der Befragung von Mareikes Familie und ihrer Freunde. Am Samstag, den 11. Oktober, ist Mareike mit Freunden auf einer großen Geburtstagsparty in einem Nachbarort eingeladen. Die Party dauert lange und Mareike verlässt die Feier erst in den frühen Morgenstunden.
Am Sonntag, den 12. Oktober, ist Mareike zu Hause in ihrer Wohnung. Sie telefoniert um 16.45 Uhr noch kurz mit einer Freundin. Die Freundin schlägt vor, sich an diesem Sonntag am frühen Abend nochmal zu treffen. Aber Mareike sagt ein Treffen mit der Freundin ab.
Die Mareike hat zu ihr gesagt, du pass auf, also heute eher nicht, ich muss morgen in der Früh in die Arbeit. Ich gehe jetzt dann ins Bett, ich gehe jetzt dann schlafen, nicht, dass ich zu spät zur Arbeit komme. Und wir treffen uns heute mal nicht. Mareike hat für die Freundin normal geklungen und das war für sie jetzt nicht dramatisch, dass sie gesagt hat, okay, ich habe heute Abend keine Lust oder keine Zeit, ich gehe lieber ins Bett.
Was die Freundin nicht ahnen kann, als sie das Telefonat mit Mareike beendet, sie ist die letzte bekannte Person, die mit Mareike spricht. Nach diesem Telefonat am Sonntagnachmittag um 16.45 Uhr fehlt jede Spur von Mareike.
Aber zum Zeitpunkt des Telefonats scheint ja noch alles in Ordnung zu sein.
Ja.
Die Freundin hat nicht das Gefühl, dass Mareike in Gefahr schwebt oder dass irgendetwas ungewöhnlich ist.
Genau. Die Polizei versucht nun herauszufinden, was nach diesem Telefonat passiert sein könnte. Deshalb wird Mareikes Wohnung untersucht.
Noch am Freitag, den 17. Oktober, begehen Stefan Halder und sein Team Mareikes Wohnung. Aber auch dort fällt auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches auf.
Also die Wohnung, das ist eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Waldmünchen. Und gut, nach Betreten haben wir festgestellt, die Wohnung war für eine 20-Jährige relativ normal aufgeräumt. Klar, es liegen ein paar Sachen rum, was allerdings jetzt nicht so dramatisch gewirkt hat. An der Wand waren sehr viele Bilder von der Mareike. Im Wohnzimmer waren noch Brotzeitutensilien auf dem Tisch gestanden. In der Küche selber war jetzt augenscheinlich jetzt zunächst einmal auch nichts feststellbar, wo man sagen hätte können, gut, da war ein Kampf. Und die persönlichen Gegenstände von der Mareike, Schuhe, Mantel, Handtasche, Schlüssel und Mobiltelefon, die waren nicht mehr vorhanden. Die waren weg.
Also wenn Handtasche, Schlüssel, Handy und Mantel nicht mehr da sind, das deutet doch auf ein freiwilliges Verschwinden hin.
Ich finde, es heißt eigentlich noch nichts, weil dass das nicht da ist, dafür kann es erstmal viele Erklärungen geben. Ich finde, da kann man an dem Punkt noch nichts kategorisch ausschließen.
Das stimmt, an diesem Punkt ist noch vieles möglich. Aber auf den ersten Blick klingt es so, als hätte die Mareike ihre Sachen gepackt und wäre nach dem Telefonat mit der Freundin doch noch ausgegangen. Mhm.
Obwohl sie ihr ja gesagt hat, sie will früh schlafen gehen.
Ja.
Mhm. Hat sie die Meinung geändert?
Eventuell.
Aber etwas ist doch auffällig und spricht dagegen. Denn Mareikes Mutter berichtet den Ermittlern aus Regensburg bei der Wohnungsbegehung am Freitag etwas Seltsames. Weil sie Mareike am Montag telefonisch nicht erreichen konnte und weil sie gehört hatte, dass Mareike nicht zur Arbeit gegangen war, sah sie mit ihrem Zweitschlüssel in der Wohnung ihrer Tochter nach. Sie wollte sichergehen, dass Mareike nichts passiert ist oder dass es ihr irgendwie schlecht geht. Was ihr an diesem Montag sofort auffiel, die Wohnungstüre war abgeschlossen. Aber Mareike hat ihre Tür nie abgeschlossen. Wenn Mareike ihre Wohnung verließ, hat sie die Türe immer nur ins Schloss gezogen.
Und das lässt die Ermittler natürlich sofort aufhorchen. Und noch etwas fällt bei der Begehung der Wohnung am Freitag auf. Im Flur außerhalb der Wohnung finden die Kriminalbeamten Reste von frischen Blutspuren.
Proben dieses Blutes werden unverzüglich ins Labor geschickt.
Es werden auch noch ein paar Glassplitter auf Mareikes Küchenboden gefunden. Mhm. Ansonsten ist alles recht gut geputzt.
Aber Glassplitter, das sollte man dazu sagen, das waren, weiß ich nicht, 2, 3, 4 mini kleine Splitterchen.
Mini klein und gut zu übersehen.
Genau, das könnte man eben, wie du sagst, auch beim Putzen oder so übersehen haben. Ne?
Genau.
Wir haben also diese abgeschlossene Türe, wir haben kleine Blutspuren im Flur, wir haben diese paar Glassplitter auf dem Küchenboden und wir haben ja auch diese Hilferufe, die die Nachbarin in der Nacht von Sonntag auf Montag gehört haben will.
Mhm. Und all das lässt die Polizei weiterhin von einem Verbrechen ausgehen oder zumindest ein Verbrechen nicht ausschließen. Vielleicht ist das genauer.
Ja, und ungeachtet der fehlenden Gegenstände wie Handy, Portemonnaie und Mantel. Trotzdem schließen sie es nicht aus.
Und noch am selben Tag, an diesem Freitag, kommt auch die Auswertung von Mareikes Handydaten. Mareikes Mobiltelefon war das letzte Mal aktiv in der Nacht von Sonntag auf Montag. Genauer gesagt, Montag früh um 3.36 Uhr loggt sich Mareikes Handy das letzte Mal aus einem Netz aus. Und dieses Netz ist kein deutsches Mobilfunknetz.
Wir konnten also feststellen, dass der letzte Handykontakt in der Nacht aus dem tschechischen Netz gekommen war. Das hat uns dann dazu auch veranlasst, natürlich relativ schnell und zeitnah mit den tschechischen Kolleginnen und Kollegen in Verbindung zu treten. Wir haben das Ganze über das gemeinsame Zentrum damals gemacht, über den Grenzbeauftragten. Und wir haben die Fahndung nach der Mareike und die Suchmaßnahmen von der Mareike auch auf das nahegelegene Tschechien ausgeweitet.
Gut, das kenne ich selber auch noch sehr gut. In dieser Gegend, also unmittelbar an der Grenze, war es halt so, dass das Handy auch mal so umgesprungen ist. Kennst du das auch?
Ja,
bei dir hat es eher Österreich betroffen, glaube ich.
Aber im Grenzgebiet war man dann im österreichischen Netz, obwohl man genau, in Deutschland war.
Genau, und das heißt, die Mobiltelefone lockten sich manchmal im tschechischen Netz ein, obwohl man noch in Bayern war. Wie das heute ist, weiß ich jetzt nicht. Ihr wisst, ich bin alles andere als eine Technikexpertin. Aber wir befinden uns ja mit diesem Fall im Jahr 2003. Also, nur weil sich Mareikes Handy mit einem tschechischen Funkmast verbindet, heißt es noch lange nicht, dass Mareike oder ihr Mobiltelefon auch wirklich in Tschechien waren. Und das weiß natürlich auch die Kriminalpolizei. Trotzdem bindet man sofort die Kollegen im benachbarten Tschechien in die Suche ein.
Ansonsten ist die Auswertung der Handydaten nicht sehr aufschlussreich. Mhm. Und du hast es eben schon erwähnt, Julia, wir sind im Jahr 2003, da ist das sowieso alles noch etwas anders. Man hat damals ja nicht per WhatsApp oder Signal ständig geschrieben.
Was ist ein Signal? Was ist das?
Das ist auch so ein Kommunikationsdienst.
Okay.
Tool?
Tool.
Okay. Tool.
Oh Gott, bei WhatsApp bin ich ausgestiegen. Okay, ja.
Das heißt, also, es gibt jetzt auch nicht lange Chatverläufe, die man prüfen könnte. Man kann die letzten Nummern wahrscheinlich nachvollziehen.
Genau, die letzten Telefonate von Mareike waren nachvollziehbar, aber sowas wie Chatverläufe gab's halt nicht. Und bei den Telefonnummern können die Ermittler erstmal keine Auffälligkeiten erkennen.
Am folgenden Tag, am Samstag, den 18. Oktober, kommt Nachricht aus dem Labor. Die Blutspuren aus Mareikes Flur wurden analysiert und ein Ergebnis liegt nun vor.
Wir konnten dann feststellen, dass das Blut einem Arbeitskollegen von der Mareike zuzurechnen war. Und er hat es sehr plausibel erklären können. Er hat zunächst einmal gesagt, es ist Nasenblut von ihm. Er ist öfters in der Wohnung von der Mareike gewesen und er kriegt spontan Nasenbluten. Haben wir natürlich am Anfang erst einmal angezweifelt, aber eine Reinigungsfrau seiner Firma, die hat uns als Zeugin benannt, die hat gesagt, ja, die kann es bestätigen. Seit der letzten Nasenoperation hat er immer wieder spontanes Nasenbluten und das hat tatsächlich auch die Reinigungsfrau so bestätigt. Und wir haben nicht feststellen können, ist es Nasenblut oder ist es anderes Blut? Es war halt das Blut und es war plausibel erst einmal erklärt.
Dieser Arbeitskollege, den die Polizei da befragt, heißt Stefan. Er ist ein sehr enger Freund von Mareike und ist auch ein guter Freund der Familie. Also er geht dort ein und aus.
Ja, die Polizei geht schließlich davon aus, dass er mit dem Verschwinden von Mareike nichts zu tun haben kann. Stefan war oft bei Mareike zu Besuch. Das wissen alle, haben alle so ausgesagt. Der hat da sogar oft mal was repariert in ihrer Wohnung oder hat sie zu Verabredungen gebracht oder mit ihr Erledigungen gemacht.
Genau, sie hatte kein eigenes Auto und der hat sie öfter gefahren.
Und auch jetzt, nach Mareikes Verschwinden, steht Stefan Mareikes Familie zur Seite.
Also gegen Stefan, das kann man klar sagen, liegt kein Verdacht vor, obwohl man das Blut im Flur gefunden hat.
Aber das scheint Zufall gewesen zu sein und die Polizei startet nun eine groß angelegte Suchaktion.
Wir haben Hubschrauber eingesetzt, wir haben die tschechischen Kollegen informiert, wir haben Rettungshundestaffeln eingesetzt, wir haben die Feuerwehr war mit eingebunden, wir haben Plakate aufhängen lassen und auch die Familie selber hat mit Plakataktionen versucht, Hinweise auf den Verbleib von der Mareike zu bekommen.
Diese Suchaktionen führen zu keinem Ergebnis. Mareike wird nicht gefunden und auch kein Hinweis darauf, was passiert sein könnte.
Inzwischen hat man bei der Kriminalpolizei Regensburg eine 11-köpfige Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen, die AG Mareike.
Und die Mitarbeiter dieser AG Mareike befragen weiterhin die Freunde von Mareike, um etwas über das Verschwinden der 20-Jährigen herauszufinden. Und etwas kommt ihnen dabei sehr seltsam vor.
Also der Freundeskreis von der Mareike war immens groß. Es waren circa, 100 Personen, die wir da vernommen haben, teilweise. Also wir haben insgesamt, glaube ich, 150 Zeugenvernehmungen und Befragungen durchgeführt und die ganzen auch, die Personen zum Teil auch wiederholt vernommen. Und es war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir das Gefühl hatten, es wird uns irgendwie nicht alles erzählt, was man weiß. Und wir konnten es auch schlecht einordnen.
Das ist seltsam, dass die Polizei das Gefühl hat, dass diese riesige Clique ihnen nicht alles erzählt. Ich stolper da erstmal drüber. Also die Freunde von Mareike müssen ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass das Verschwinden aufgeklärt wird, oder?
Ja, es klingt so, als gäbe es ein Geheimnis, das nicht ans Licht kommen soll.
Die Frage ist, ob das ein Geheimnis ist, das mit Mareikes Verschwinden zu tun hat. Das können die Ermittler zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht ausschließen. Das Verhalten der Jugendlichen jedenfalls ist seltsam. Als die Kripo mit den Befragungen beginnt, verlässt ein guter Freund von Mareike beispielsweise Hals über Kopf seine Arbeitsstelle und fährt nach Hause. Danach lässt er sich für mehrere Tage krank schreiben.
Aber war der denn vorher krank?
Nein. Und andere Freunde von Mareike verstricken sich laut Aussage der Polizei immer wieder in massive Widersprüche.
Das Team um Stefan Halder ermittelt weiter, aber es gibt keine konkreten Hinweise, keinen Ansatz und keine Spur. Aber immer dieses Gefühl, die Freunde von Mareike verschweigen irgendetwas.
Was übrigens nicht erstaunlich ist, ist, dass der Freundeskreis so riesig ist. Das habe ich ja anfangs erzählt.
Ja.
Das ist dem geschuldet, dass du halt dort aus so einem kleinen Ort bist. Also ich glaube, jeder dort oder hoffentlich fast jeder hat halt einen riesigen Freundeskreis, weil sich alle kennen.
Jeder, jeden.
Genau. Mhm. Dann 2 Wochen nach Mareikes Verschwinden kommt es zu einer riesigen Katastrophe. Der ganze Ort Waldmünchen ist erschüttert und fassungslos und niemand kann glauben, was hier geschieht. Denn am 3. November 2003, also gute 2 Wochen nach Mareikes Verschwinden, nimmt sich in Waldmünchen ein 17-jähriges junges Mädchen das Leben. Sie gehört zum Freundeskreis von Mareike. Und knapp eine Woche später kommt es in Waldmünchen zu einem weiteren Suizid. Ein 22-jähriger junger Mann nimmt sich das Leben. Er war ein Ex-Freund von Mareike. Und was man ja natürlich an dieser Stelle sofort macht, also spätestens wenn wir hören, er war der Ex-Freund von Mareike und auch dieses junge Mädchen, ne,
ja,
kannte
ja
die Mareike. Man stellt sofort einen Zusammenhang
sofort
her.
Sofort.
Es kann fast in meinem Kopf nicht anders sein,
nicht
wenn ich es höre.
Nicht mehr getrennt
werden,
ja.
Jedenfalls steht der ganze Ort unter Schock.
Jeder fragt sich, hat das irgendetwas mit dem Verschwinden von Mareike zu tun? Es kommt noch zu 2 weiteren Suizidversuchen. Wieder sind es junge Menschen und wieder gehören sie zu Mareikes engstem Freundeskreis. Doch zum Glück können diese beiden Jugendlichen gerettet werden.
Es hat zu diversen Spekulationen geführt und auch für uns war der Druck natürlich relativ groß, weil wir gesagt haben, Mensch, warum bringen sich hier 2 Menschen um? Warum versuchen 2 Menschen, sich das Leben zu nehmen? Junge Menschen, haben die Suizide mit dem Verschwinden von der Mareike was zu tun oder nicht?
Waldmünchen hat im Jahr 2003 ungefähr 7500 Einwohner und innerhalb von 4 Wochen verschwindet eine junge Frau, nämlich die Mareike. 2 Jugendliche nehmen sich das Leben und 2 weitere versuchen sich das Leben zu nehmen. Und alle kannten einander gut.
Ja, ich kann mich daran auch noch erinnern, obwohl ich dann nicht mehr dort gelebt habe. Aber das war für alle unfassbar. Der ganze Ort stellt sich nun die Frage, hat sich auch Mareike das Leben genommen? Welches Geheimnis verbergen die Jugendlichen vor der Polizei? Und die Stimmung im Ort und im Landkreis wird immer nervöser, sie wird immer aufgeheizter. Doch die Ermittlungen der Polizei ergeben im Laufe der folgenden Tage, dass die Suizide und Suizidversuche in Waldmünchen nichts mit dem Verschwinden von Mareike zu tun haben.
Und in allen Fällen konnten wir feststellen, dass diese Suizide, die Motivlage für die Suizide ausschließlich im persönlichen Bereich gelegen haben. Also sie haben mit dem Verschwinden von der Mareike rein gar nichts zu tun.
Ja, bevor wir weitermachen, möchte ich unbedingt etwas anmerken. Wenn ihr euch von dem Thema ja betroffen fühlt, angesprochen fühlt, in den Shownotes werden wir euch auch diesmal dementsprechende Anlaufstellen verlinken.
Ja, ja, genau.
Es gibt also ein schwer begreifliches, aber klares Ermittlungsergebnis. Die Suizide haben mit dem Verschwinden von Mareike nichts zu tun. Mareike ist auch nach 3,5 Wochen nicht wieder aufgetaucht. Die Menschen haben Angst und wilde Spekulationen machen im Landkreis die Runde.
Die Polizei möchte diesen Spekulationen und der Angst ein Ende bereiten. Deshalb findet am 11. November 2003 eine große Pressekonferenz statt. Hier möchte die Polizei den Gerüchten und der aufkommenden Panik entgegenwirken. Aber es kommt ganz anders, denn was nun losgetreten wird, übersteigt alles, was Stefan Halder sich jemals hätte vorstellen können.
Ich sage das einmal auf gut Bayerisch, da ist der Schuss für uns sauber nach hinten losgegangen, weil letztendlich das niemanden mehr interessiert hat. Wir haben ein riesen Medienecho gehabt. Es war also nicht mehr die Mittelbayerische Zeitung da, es war nicht mehr die örtliche Presse da, es war RTL, Sat.1, die Bildzeitung. Alle namhaften Pressevertreter waren vor Ort und nach dieser Pressekonferenz ging es eigentlich in der Öffentlichkeit erst so richtig los. Und das meine ich mit Schuss nach hinten. Wir haben Schlagzeilen gehabt wie von einer großen Boulevardzeitung. Waldmünchen, das Dorf der todessüchtigen Kinder. Findet Waldmünchen wieder seinen Frieden? Und ab diesem Zeitpunkt ist Waldmünchen tatsächlich dann auf von Pressevertretern nur noch heimgesucht worden. Anders kann man es tatsächlich nicht bezeichnen. Die jungen Menschen sind am Pausenhof angesprochen worden, gegen geringes Entgelt haben sie entsprechende Informationen gegeben. Und dann ist das Ganze hochgekocht.
Ja, der Ort ist im Ausnahmezustand. Ein Ort, der nun bundesweit Schlagzeilen macht. Weißt du, Sibi, ich kenne diesen Ort ja, das ist unbegreiflich, wenn man denkt, dass es sonst so ein ganz verschlafenes Städtchen ist. Die wussten nicht mehr, wie ihnen geschieht.
Ja, ich stelle mir das vor, da sind diese wenigen Einwohner und plötzlich Kamerateams, Reporter,
genau so war's.
Riesenwirbel.
Es ist natürlich auch schwer zu begreifen und zu akzeptieren, dass das nur ein ganz tragischer Zufall war. Weil die Erklärung, die springt dich ja erstmal so an oder dieser Zusammenhang, aber diese Theorie, die da aufgemacht wurde, konnte geschlossen werden. Es hatte nichts miteinander zu tun.
Ja, und immer noch fehlt jede Spur von Mareike.
Das setzt die Polizei natürlich jetzt enorm unter Druck. Die gesamte Stimmung rund um Mareikes Verschwinden wird immer aufgeheizter und aggressiver. Es gibt viele Theorien, die die Runde machen. In Waldmünchen, im Landkreis Cham und schließlich in ganz Deutschland.
Dann ist das Ganze hochgekocht bis hin zu, steckt ein Drogendealer hinter dem Verschwinden von Mareike. Wurde Mareike von Mädchenhändlern verschleppt? Mädchenhändlerin, abstruse Theorie. Wir reden von Waldmünchen, das ist eine Ortschaft mit knappe 5000 Einwohnern im Bayerischen Wald, Luftkurort. Wir haben hier nicht die russische Mafia, die in irgendeiner Art und Weise Mädchen zwangsweise in Bordelle bringt. Lauter derartige Abstruse, so bezeichnen sie es jetzt tatsächlich mal, Theorien, die natürlich verbreitet worden sind und für die Angehörigen, für die Mutter absolut horrend waren.
Ja, und die Kriminalpolizei war da natürlich in einem Dilemma, denn natürlich müssen sie jedem Hinweis nachgehen. Es könnte ja doch was dran sein. Aber in so einer hochgekochten, aufgeheizten Stimmung ist natürlich ganz vieles nur heiße Luft. Oder man kann es im Nachgang jetzt klar aussprechen, keiner dieser vermeintlichen Hinweise führt auch nur ansatzweise auf Mareikes Spur. Es ist also letztendlich alles heiße Luft gewesen.
Ja, man muss sich mal vorstellen, die Polizei hat bis in die Türkei ermittelt, nur weil jemand im Ort einen entgangenen Anruf auf seinem Mobiltelefon gesehen hat, der aus der Türkei kam.
Da merkst du auch, dass es fast schon so eine hysterische Stimmung ist.
Ja, ja.
Aber etwas finden die Kriminalbeamten heraus. Schon zu Beginn der Untersuchung hatten die Ermittler ja das Gefühl, dass die Freunde von Mareike ihnen irgendwas verschweigen. Irgendetwas behinderte die Ermittlungen. Die Jugendlichen verhielten sich sonderbar und viele Aussagen widersprachen einander.
Genau, der Stefan Halder hat das ja vorhin gesagt. Wir hatten das Gefühl, dass die Jugendlichen uns nicht alles erzählt haben.
Die Ermittler sehen nun klarer, denn sie haben den Grund für die Falschaussagen und das seltsame Verhalten der Jugendlichen gefunden. Plötzlich ist klar, weshalb es in den ersten Wochen der Ermittlungen zu seltsamen Verwirrungen kam. Es geht um Drogen. Wir sprechen aber nicht von Drogenhandel oder Konsum im ganz großen Stil, aber doch auf einem Niveau, das strafrechtlich verfolgt werden muss.
Wir haben dann plötzlich eine komplett neue Baustelle aufgemacht, nämlich tatsächlich Rauschgiftermittlungen. Aber wir reden jetzt nicht davon, dass wir hier große Mengen haben, wo wir sagen, es waren jetzt die großen Drogendealer, das war jetzt ein Verhältnis wie in Frankfurt, Berlin oder irgendwo in Großstädten, sondern wir reden von Kleinstmengen, ohne dieses Ganze in irgendeiner Art und Weise zu verharmlosen. Ich glaube, wir haben damals, wenn ich mich recht erinnere, um die 70, glaube ich, waren 70 Ermittlungsverfahren mit Rauschgift der Staatsanwaltschaft vorgelegt, aber wir reden hier wirklich von Kleinstmengen und die Sicherstellungen, die wir damals gehabt haben, die sind tatsächlich nicht der Rede wert.
So, trotzdem ist es eine neue Baustelle in den Ermittlungen. Und natürlich stellt sich die Frage, hat das Verhalten von Mareikes Freundeskreis diese Zögerlichkeit, die Untersuchung rund um Mareikes Verschwinden, ja, verzögert und behindert? Hat man Zeit verloren, weil die Jugendlichen nicht die volle Wahrheit gesagt haben?
Was bedeutet denn die volle Wahrheit gesagt?
Naja, zum Beispiel der junge Mann, den wir kurz vorhin erwähnt haben, der nach Mareikes Verschwinden nicht mehr zur Arbeit gegangen ist und sich krank gemeldet hat, der erzählt nun, dass er Angst hatte, dass die Polizei sein Zimmer in seiner Abwesenheit durchsuchen könnte und dort ein paar Joints finden würde. Und dass er befürchtete, deshalb seinen Führerschein zu verlieren. Auch die große Geburtstagsparty, auf der Mareike in der Nacht vor ihrem Verschwinden war, wurde von den Jugendlichen, ja, sagen wir mal, nicht ganz wahrheitsgemäß beschrieben.
Auch die Party war tatsächlich so, dass uns zwei Partygäste unterschlagen worden sind. Das waren tatsächlich zwei junge Brüder, die aus dem benachbarten Kam gekommen sind und halt auf der Party das eine oder andere Stückel Hasch vorbeigebracht haben und dann wieder verschwunden sind. Aber das alles sind Informationen, die für uns wichtig sind.
Ja, die Ermittler sind dagegen viele Widerstände gelaufen. Die Jugendlichen, die sich seltsam benehmen, die beiden Suizide in Waldmünchen plus die beiden Suizidversuche und dann auch noch die unzähligen Reporter, die immer noch in Waldmünchen auf die ganz große Story warten und die Stimmung weiter anheizen.
Bis jetzt gibt es nichts. Immer noch keinen Tatort, keine Spuren. Man weiß noch nicht mal, ob Mareike nicht doch freiwillig untergetaucht ist. Nur die Zeugenaussage der Nachbarin, dass am Abend ihres Verschwindens Schreie zu hören waren, rechtfertigt zu diesem Zeitpunkt die Ermittlungen. Aber das bundesweite Medieninteresse führt schließlich doch noch zu einem Hinweis, der sehr, sehr wichtig ist.
Es hat sich tatsächlich aufgrund dieser Pressekonferenz eine Touristin, sag ich jetzt mal, gemeldet, die damals im nahegelegenen Hotel Schmidtbräu genächtigt hat, in Waldmünchen war, und die ebenfalls in der Nacht Hilferufe wahrgenommen hat. Es war jetzt vielleicht nicht so der Turning Point, aber es war eine Bestätigung unserer Annahme, dass tatsächlich ein freiwilliges Verschwinden eher unwahrscheinlich war von der Mareike.
Zwei Personen haben jetzt unabhängig voneinander in der Nacht von Mareikes Verschwinden Schreie gehört. Die Polizei stellt alles nach und macht den Test. Und tatsächlich, Schreie aus Mareikes Wohnung könnten in dem Hotelzimmer der Touristin zu hören gewesen sein. Ihre Aussage kann stimmen. Dort in der Wohnung oder in der Nähe der Wohnung muss also etwas passiert sein. Stefan Halder bittet nun ein Team von Fallanalytikern aus München um Unterstützung. Die Kollegen sollen mit frischem Blick die Wohnung von Mareike untersuchen. Aber nach wie vor ist die Lage schwierig. Es gibt keinen gesicherten Tatort. Es gibt keine Leiche. Es gibt keinerlei Spuren. Es gibt nur die Zeugenaussagen der Nachbarin und der Touristin, die Hilferufe gehört haben. Aber Stefan Halder hat das Gefühl, dass die Lösung zu der Frage nach Mareikes Verschwinden irgendwo in ihrer Wohnung verborgen liegt.
Die Fallanalytiker aus München kommen nach Waldmünchen und für sie ist es ein ganz ungewöhnlicher Fall, denn es gibt keine gesicherten Fakten, die dafür sprechen, dass in Mareikes Wohnung tatsächlich etwas passiert sein könnte.
Wir werden sehen, ob Stefan Halders Instinkt richtig liegt. Und ob in der Wohnung noch etwas gefunden werden kann, das zur Lösung des Falls beitragen wird.
Bis jetzt war die Wohnung ja gar nicht als Tatort im Fokus der Ermittlungen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass hier was passiert ist. Aber es fehlten andererseits der Mantel, die Schuhe, das Handy von Mareike. Also alles deutet ja darauf hin, dass sie die Wohnung eventuell doch freiwillig verlassen hat.
Ja, Mareike hätte auch vor ihrem Haus in ein Auto gezogen worden sein können. Auch das hätten diese Rufe mitten in der Nacht ja erklärt.
Immer noch ist alles möglich, wie zu Beginn. Die Fallanalytiker machen sich an die Arbeit und was sie entdecken, rückt den gesamten Fall in ein komplett anderes Licht.
Die Fallanalytiker aus München beschäftigen sich mit den etwa 100 Fotos, die in Mareikes Wohnung hängen. Und die größtenteils in dieser Wohnung aufgenommen wurden. Millimeter für Millimeter kontrollieren sie, was darauf zu sehen ist. Sie gleichen alle Gegenstände ab. Ist das, was auf den Bildern zu sehen ist, noch da? Wenige Tage später bitten sie Mareikes Mutter, noch einmal in die Wohnung zu kommen. Mareikes Mutter war im Laufe der Ermittlungen schon mehrfach mit den Kriminalbeamten in der Wohnung. Sie hatte ja schon direkt nach dem Verschwinden ihrer Tochter darauf hingewiesen, dass Mareikes Schuhe, ihre Handtasche, ihr Handy und ihr Mantel fehlten. Aber sonst war in der Wohnung ihrer Tochter nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Nichts schien zu fehlen. Doch nun haben die Fallanalytiker aus München etwas entdeckt. Auf einem der Fotos in Mareikes Wohnung ist eine Decke zu erkennen. Um genau zu sein, es ist ein ganz kleiner Teil einer Decke. Es handelt sich um eine blaue Fließdecke mit goldenen Sternen. Mareikes Mutter erkennt die Decke auf dem Bild sofort. Diese Decke befand sich eigentlich immer in Mareikes Wohnung. Doch dort ist sie nicht mehr. Das Ermittlerteam durchsucht alle Räume. Ohne Erfolg. Die Decke ist nicht zu finden. Und noch etwas fällt auf, als die Ermittler mit Mareikes Mutter die Dinge in der Wohnung Stück für Stück durchgehen. Ein paar von Mareikes Schuhen fehlt. Das war schon bei der ersten Begehung der Wohnung klar gewesen. Aber nun fällt auf, dass Mareike die Schuhe, die hier fehlen, nur zur Arbeit anzog. Sie wäre mit diesen Schuhen niemals einfach so zu einer Verabredung oder einem Spaziergang aufgebrochen. Außerdem beschäftigen sie sich nun noch einmal intensiv mit den kleinen Glasscherben auf dem Küchenboden. Jemand hat offensichtlich den Boden gereinigt, nachdem der Glasgegenstand zu Bruch ging, und dabei diese kleinen Scherben übersehen. Aber im Staubsauger ist kein Beutel und auch der Mülleimer wurde geleert. Fingerabdrücke gibt es nicht und auch sonst nichts, das auf die Anwesenheit eines Fremden in Mareikes Wohnung hindeutet. Trotzdem sind die Kriminalbeamten nun sicher. Mareike wurde in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2003 in ihrer Wohnung überfallen und wahrscheinlich ermordet.
Stefan Halder hat also recht gehabt, hat den richtigen Riecher gehabt. Mareike ist in ihrer Wohnung, offensichtlich etwas passiert.
Ja, er hatte tatsächlich den richtigen Instinkt hier.
Die Kriminalpolizei geht nun von folgender Hypothese aus. Mareike wird in ihrer Wohnung überfallen. Wahrscheinlich wehrt sie sich. Dabei geht ein Gegenstand aus Glas entzwei. Der Täter tötet Mareike, wahrscheinlich, und nutzt die Sternchendecke, um sie aus der Wohnung zu transportieren. Dann reinigt er den Tatort. Aber wie geht's jetzt weiter?
Die Kriminalpolizei erstellt nun in enger Zusammenarbeit mit den Fallanalytikern ein Täterprofil. Verschiedene Kriterien scheinen ganz eindeutig zu sein. Der Täter ist höchstwahrscheinlich männlich. Er hat ein Auto. Vermutlich ist er alleinstehend, sodass es niemandem auffällt, dass er mitten in der Nacht mit dem Wagen unterwegs ist. Er gehört zu Mareikes Bekanntenkreis, denn wahrscheinlich hat sie ihn hereingelassen. Es gibt keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung. 28 Merkmale beinhaltet schließlich dieses Profil. 120 Männer sind in den vergangenen Wochen im Zuge der Ermittlungen befragt worden. Auf 7 von ihnen treffen alle 28 Kriterien des Täterprofils zu. Und unter den 7 Männern, die dem Täterprofil entsprechen, ist auch jemand, den wir hier im Podcast schon kennengelernt haben.
Eine Person, auf die die meisten Punkte natürlich getroffen haben, war tatsächlich der Arbeitskollege. Und dann haben wir gesagt, gut, wir setzen alles auf eine Karte. Wir versuchen jetzt hier weiter zu ermitteln.
So, dieser Arbeitskollege ist Stefan. Du hast es schon erwähnt, wir haben ihn zu Beginn schon kennengelernt. Es war der Mann, dessen Blut in Mareikes Flur gefunden wurde.
Genau. Und dem man aber nichts nachweisen konnte, weil er behauptet hatte, dass er Mareike besucht und Nasenbluten gehabt hätte. Und für dieses Nasenbluten gab es dann sogar eine Zeugin, dass er das öfters hatte.
Genau. Und Stefan hat sich in den folgenden Wochen rührend um Mareikes Familie gekümmert. Er war oft zu Besuch und unterstützte die Familie.
Nun wird Stefan erneut vorgeladen.
Also der Stefan B. ist dann von Kollegen nochmal vernommen worden, und zwar auch mit dem Wissen, das wir gehabt haben, und einfach einmal nochmal zu dem Verschwinden von der Mareike befragt worden. Und im Rahmen der Vernehmung hat sie es zunächst einmal so dargestellt, dass er tatsächlich nichts damit zu tun haben muss.
Ja, Stefan behauptet in dieser Vernehmung sehr lange, dass er nichts mit dem Verschwinden von Mareike zu tun hat. Und dann ganz plötzlich unterläuft ihm ein, ich nenne es jetzt mal, Fehler. Wir wissen, dass die Polizei ihn in der Befragung ja fast provokativ an irgendeinem Punkt befragt hat und gesagt hat, ja, aber eines verstehen Sie nicht, wie kann der Täter denn in die Wohnung gelangt sein? Das ist irgendwie unklar. Und an diesem Punkt hat Stefan laut Aussage der Polizei tonlos erwidert, er ist durch das Fenster gestiegen.
Damit ist eigentlich alles klar, aber was ich mich frage ist, ist dem Stefan hier ein Fehler unterlaufen? Er behauptet ja ewig lange, dass er unschuldig ist. Und plötzlich kommt dann diese Erklärung, dass er durchs Fenster eingestiegen ist, durch das gekippte Fenster.
Ja, das ist wirklich seltsam. Ich glaube, die Polizisten fanden diesen Moment auch seltsam. Ob das ein Fehler war oder ob er das bewusst wollte, das werden wir nicht mehr klären können. Mein Gefühl ist, dass das wie so ein Triggermoment für ihn war, weißt du? Vielleicht war das der Punkt, an dem ihm klar wird, jetzt habe ich das gesagt, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jedenfalls ist es so, dass er da dann plötzlich erklärt, er ist und spricht auch von sich, er ist nicht durch die Tür, sondern durch das Fenster in Mareikes Wohnung gelangt.
Genau, das ist nur der Anfang.
Und dann hat er im Rahmen der Vernehmung tatsächlich eingeräumt, Mareike getötet zu haben, wie er eingestiegen ist. Und nachdem die Mareike ihm mit der Polizei gedroht habe, hat er sie dann versucht abzuhalten. Sie hat geschrien und wie sie geschrien hat, hat er sie dann gewürgt, bis sie tot war.
Ja, ich versuche das zusammenzufassen an dem Punkt. Stefan dringt in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2003 in Mareikes Wohnung ein. Sie bemerkt ihn. Es kommt zu einem Kampf. Dabei versucht sich Mareike mit einem Gegenstand aus Glas zu wehren, vielleicht mit einer Flasche oder einer Vase. Dieser Gegenstand geht jedenfalls in der Küche und bei diesem Kampf zu Bruch. Und Stefan tötet Mareike, indem er sie erwürgt. Er wickelt sie in diese Sternendecke, die wir schon kennen, und er reinigt sehr gründlich die Wohnung. Einige Scherben übersieht er dabei. Das sind die Scherben, die die Ermittler bei der Begehung der Wohnung finden. Stefan nimmt auch den Beutel aus dem Staubsauger und auch den Beutel aus dem Mülleimer entfernt er. Außerdem nimmt er Mantel, Tasche, Handy und Schuhe von Mareike mit, da er ein freiwilliges Verschwinden von Mareike vortäuschen möchte.
Dabei passieren ihm drei Fehler. Er nimmt die falschen Schuhe mit, er übersieht ein paar Glasscherben und er schließt beim Verlassen der Wohnung die Türe ab, was Mareike niemals getan hätte.
Und er blutet. Wahrscheinlich hat Mareike ihn mit dem Glasgegenstand verletzt. Und was passiert jetzt? Wie geht's da weiter?
Jetzt beginnt das übliche Prozedere und das Schwerste daran ist sicherlich, die Angehörigen zu informieren. Besonders in diesem Fall.
Er war sehr stark mit der Familie verbunden. Also er hat sich sehr, sehr um die Familie gesorgt. Er war einer der Ersten, der sich an der Hilfsaktion oder an der Suchaktion beteiligt hat. Er hat geholfen, Plakate aufzuhängen. Er hat die Plakate im Auto spazieren gefahren. Er hat sie in der Seitenscheibe drin gehabt. Er war bei der Mutter, hat Hilfe angeboten. Und das war natürlich was, was für die Mutter massiv belastend war im Nachgang. Und auch das ist etwas, wo man sich einfach nicht vorstellen kann, was das mit einem Menschen macht, wenn ich halt weiß, der Mörder meiner Tochter sitzt fast jeden Tag bei mir, trauert mit mir und war's eigentlich. Also das ist etwas, das kann man glaube ich nicht beschreiben, das Gefühl, was das mit einem Menschen macht.
Und Stefan gibt auch Auskunft darüber, wo er Mareikes Leichnam versteckt hat.
Und er hat uns die Örtlichkeit gezeigt, an der er den Leichnam abgelegt hat. Also es war sehr gruselig, die ganze Geschichte, wenn man da mit dabei war. Die stoische Ruhe, die Emotionslosigkeit hat mich persönlich schockiert, wie man so reagieren kann.
Wer war Stefan? Welches Motiv hatte er, in Mareikes Wohnung einzudringen und sie schließlich umzubringen? Darüber gibt's viele Gerüchte und Spekulationen. Aber Stefan Halder erzählt uns, was aus Sicht der Polizei als gesichert gilt.
Die Mareike war ein lebenslustiges, hübsches Mädchen und war natürlich auch im Ort beliebt. Und Stefan B. war ein Mensch, der sehr gerne eine Beziehung gehabt hätte, aber keine richtige Frau gefunden. Also sein Ziel war, mal ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind kriegen und eine Familie zu gründen. Und dafür hat er gearbeitet. Der hat wirklich viel gearbeitet und er war mit ihr zusammen in dieser Wäckerei in Waldmünchen beschäftigt. Und er hat sein ganzes Geld gespart, um hier irgendwann mal seinen Traum zu erfüllen. Und die Mareike wäre für ihn schon seine Freundin gewesen. Und er hat für sie auch alles getan. Er hat ein Auto gehabt, die Mareike hat kein Auto gehabt. Und er hat sie überall hingefahren. Er ist mit ihr nach Regensburg gefahren, hat sie überall mitgenommen. Und dann hat er natürlich immer wieder, ja, sag ich jetzt einmal, so kleine Rückschläge erlitten, dass die Mareike dann in der Disco in Regensburg jemanden kennengelernt hat und gesagt hat, du, pass auf, ich fahr heute nicht mehr mit dir nach Hause.
Ja, wahrscheinlich war dieser Stefan schon öfter in Mareikes Wohnung, denn Tatsache ist, dass die Polizei einige private Gegenstände von ihr bei ihm gefunden hat. Mhm. Wie wirkt es auf dich, Julia? Wie siehst du diesen Stefan?
Also ich glaube, dass er nach dem, was wir jetzt da so gehört haben, dass er seinen Traum vom Leben zu 100% mit Mareike verknüpft hat. Der hat ja sein ganzes Leben um sie herum gestrickt. Also der war nicht nur verliebt, der war krankhaft verliebt. Ich glaube, das war ja schon eine Besessenheit. Und dann ist die Situation gekippt, weil Mareike hatte ja davon gar keine Ahnung. Die war so, ne, so ein unbeschwertes junges Mädchen, hat sich gedacht, oh, da habe ich so einen netten älteren Kumpel mit Auto, der macht alles für mich. Also ich glaube jetzt nicht, dass die den, nach dem, was man auch von Zeugen gehört hat, böse ausgenutzt hat, sondern die fand den halt total nett. Der war ja wohl auch sehr eigenbrötlerisch und ich glaube, sie hat sich auch um ihn so ein bisschen gekümmert.
Genau, ne? Er scheint ja auch einsam gewesen zu sein und sie hat ihm
zur Seite gestanden und so und hat wohl 0,0% gesehen, dass sie so ersehnt wird von ihm und dass es eine unerwiderte, ja, eine besessene Liebe ist. Und dann in dieser Situation, wo sie ihn ertappt, bei diesem in die Wohnung eindringen und wo er sich wieder so ein Gegenstand von ihr holen wollte oder so, oder vielleicht auch nur in dieser Wohnung sein, da ertappt sie ihn und ich finde, das ist so, als ob sie ihm die Maske vom Gesicht reißt. Und sie erkennt ihn jetzt als das, was er ist. Und das war für ihn ein Schock. Und dann sagt sie ihm auch noch, ich gehe zur Polizei. Ich zeig dich an. Du spinnst ja wohl. Du kommst hier rein. Und dann tickt er aus und denkt sich, das darf nicht. Das darf nicht geschehen.
Ja, denn sein Leben ist ruiniert damit.
Genau.
Der Täter Stefan wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und bis heute denkt Kriminaloberrat Stefan Halder an den Fall Mareike.
Das beschäftigt einen lange und das beschäftigt mich tatsächlich heute noch. Einer der Fälle, die mich nach wie vor begleiten.
Ich finde das sehr, wie soll ich das nennen, wohltuend und auch menschlich, dass es den Polizisten, was man vielleicht manchmal vergisst, dass es denen genauso geht wie uns und dass die das einfach beschäftigt, dass es Fälle gibt, die nicht mehr loslassen.
Ja, die man nicht zu den Akten legen kann, einfach so. Stefan Halder von der Kriminalpolizei Regensburg ist sich seiner großen Verantwortung sehr bewusst.
Unser Auftrag ist ja, Straftaten zu ermitteln, zu aufzuklären, Täter der gerechten Strafe zuzuführen. Was ist denn mit meinem Kind, was ist mit meiner Tochter, was ist mit meinem Angehörigen passiert? Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, was mit einem Familienangehörigen wird, immer wieder zu hoffen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es liegt jetzt über 20 Jahre zurück. Wir hätten bislang den Leichnam nicht gefunden, wir hätten den Täter nicht gefunden, man hätte bislang nicht abschließen können. Und das möchte man nicht vorstellen, was das mit einem Menschen letztendlich macht. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Anspruch, den wir an uns selber haben, dass wir Sicherheit schaffen wollen. Sicherheit schaffen wollen, dass ich weiß, was ist denn passiert, aus einer schwierigen Situation zumindest die Ungewissheit rauszunehmen.
Der Fall ist gelöst.
Mhm.
Der Täter ist überführt. Aber die Mareike, die ist nicht mehr am Leben. So, gibt es für dich irgendetwas Tröstliches an diesem Fall?
Schwierig. Also Trost für die Familie, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Silvi. Aber was ich schon sagen kann, dass diese Ungewissheit für die meisten Menschen quälender ist als traurige Gewissheit. Das hat ja auch für die Familie hier bedeutet, dass sie die Mareike beerdigen konnten. Ich möchte aber auch noch über diesen Ort sprechen, der liegt mir auch besonders am Herzen. Also für meine Heimat und für Waldmünchen kann ich schon sagen, ich finde es tröstlich, dass dieser wunderhübsche kleine Ort es irgendwann geschafft hat, ja, dieses Trauma, was sie da hatten, alle gemeinsam hinter sich zu lassen. Ich weiß, dass die Freunde und die Familie von Mareike sich in der Zeit hinterher gestützt haben und sich auch immer noch gegenseitig stützen. Die trauern gemeinsam und verarbeiten es einfach gemeinsam. Und Waldmünchen, und das ist mir so wichtig, weil alles andere hat dieser Ort einfach nicht verdient. Waldmünchen ist heute wieder der Heimatort von Mareike und nicht mehr dieser Horrorort, wie er in der Presse damals dargestellt wurde. Waldmünchen erinnert sich an Mareike, nicht nur an das Mordopfer, sondern in der Erinnerung ist sie für die Menschen dort das, was sie ausgemacht hat. Sie ist die Tochter, sie ist die Freundin, sie ist die Kollegin und sie ist diese ganz tolle junge Frau. Und daran erinnert man sich. Das war mir wichtig, nochmal zu betonen. Und ich schicke ganz viele gute Gedanken heute in meine Heimat. Silvi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War nicht so einfach heute für uns. Sag nochmal, wo die Leute uns hinschreiben können.
Ja, das ist unsere E-Mail-Adresse. info@spurlospodcast.de. Und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.
Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen. Und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudoof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, die sind zu lang, die sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Düsen, also lass uns doch einfach vor, was sprechen.
Hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's... Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich noch nie gehört.
Es geht so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, aber du, ganz ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein oller Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.